Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 256 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 20. Februar 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk geht es um unser erstes Heftgeflüster, das am Mittwoch in den Redaktionsräumen der Pfefferminzia stattfand.
Mit Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig, sprechen wir über den Versicherungsmarkt im Jahre 2036.
Und in den News der Woche warnt der PKV-Verband vor einem geplanten Deckel der Pflege-Eigenanteile. Ein AXA-Report zeigt, dass sich viele Immobilienbesitzer auf zunehmende Extremwetter nicht gut vorbereitet fühlen. Für die große Mehrheit der Autobesitzer wird die Kfz-Versicherung erneut teurer. Und die Statistik des Fondsverbands BVI für 2025 belegt, welche herausragende Rolle ETFs im deutschen Anlagegeschäft inzwischen einnehmen.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen. Werbung. Über 100 spannende Fachvorträge, 150 namhafte Aussteller und als besonderes Highlight die 3 Starredner: Jörg Kukies, ehemaliger Finanzminister, Felix Brüch, internationaler Fußballschiedsrichter und Christoph Heusgen, Diplomat und Co-Chairman des St. Gallen Symposiums. Die MMM der Fondsfinanz am 21. April ist ganz klar your place to be. Egal ob Branchenprofi, Einsteiger, Umsteiger oder Interessierter der Finanz- und Versicherungswelt. Entdecken Sie auf der Fachmesse für Vermittler top aktuelle Produktneuheiten, holen Sie sich in über 100 Fachvorträgen Ihr Wissensupdate, sammeln Sie wertvolle IDD-Stunden und erleben Sie Trends, die die Branche von morgen prägen. Erweitern Sie Ihr Netzwerk um hochkarätige Kontakte, treffen Sie führende Köpfe der Branche und sichern Sie sich attraktive Messedeals, zum Beispiel exklusive Leasingangebote bekannter Autohersteller. Am 21. April direkt vor Ort im MOC München. Jetzt kostenfreies Ticket sichern unter www.mmm-messe.de. Wir freuen uns auf Sie in München. Ihre Fondsfinanz.
Aus der Redaktion. Herzlich willkommen zum Schmalltalk.
Hallo.
Und es wird jetzt ganz leise, denn wir sprechen über unser neues Event, das Heftgeflüster.
Du warst ja da, gestern war Premiere, also am Mittwoch war Premiere in Hamburg, aber
hast dich gedrückt?
Ich war leider nicht dabei, weil ausgerechnet jetzt mich eine Erkältung heimgesucht hat.
Ah, du hast gut gedrückt.
Also
du
musst du auch mir berichten, wie es war.
Es war schön, weiter im
Text. Was war es überhaupt? Worum geht's? Was machen wir da?
Und genau. So. Okay, also Anlass ist tatsächlich das wiederkehrende Ereignis, dass Schmiddo und meine Wenigkeit mal wieder ein Heft in die Bahn gebracht haben. Natürlich mit Hilfe von vielen anderen Menschen noch auch. Aber es ist wieder ein Heft geworden. Es ist jetzt erschienen. Und dann haben wir gesagt, beziehungsweise unser Geschäftsführer hatte die glorreiche Idee. War er doch, oder?
Beide Geschäftsführer, ja. Matthias.
Beide Geschäftsführer, ja, hatten die glorreiche Idee, wenn wir doch schon wieder ein neues Heft haben. Und das haben wir alle 2 Monate. Dann kann man das auch mal ein bisschen feiern. Und ich muss zugeben, dass ich Heftgeflüster echt mag als Begriff. Das ist wirklich toll. Und dann haben wir gestern in die Redaktionsräume eingeladen. Beziehungsweise heute ist ja Freitag, also war es vorgestern, es war Mittwochabend. Ne? Und da kamen, ich würde mal sagen, waren da so 20 Leute.
Cool.
15 Leute, 20 Leute. Ich kann aber schlecht schätzen. Namen lassen wir jetzt einfach mal weg.
Ja,
aber wir hatten. Genau. Wir hatten doch einige Gebiete da vertreten und dann ging es tatsächlich so, ja, dass ich erstmal einiges zu dem Heft gesagt habe und danach hattest du ja dann 5 Thesen entwickelt über die Versicherungsbranche im Jahr 2036.
30, ne,
die nächsten
genau.
10 Jahre. Ja. Genau, es waren 5 Thesen. Kriegen wir die noch zusammen? Hast du die da?
Ja, genau. Also diese 5 Thesen, die hatte ich, kurz die Vorgeschichte dazu. Wir haben ja in unserer Ausgabe jetzt auch unsere 10 Jahre Pfefferminzia GmbH gefeiert, die wir nämlich vor 10 Jahren halt gestartet haben. Und Das war zum Jubiläum so aus.
Wann war das doch gleich? Vor 10 Jahren. Hey.
10 Jahre, darum geht's.
Genau. 10 Jahre.
Und dafür habe ich natürlich den Markt mal befragt. Kennt ihr uns? Wie findet ihr uns?
Wie gut findet ihr uns denn so?
Und auch, wie es halt die, ach, das kamen nette Sachen zusammen.
Ja.
Und dann aber auch mal einen Ausblick gewagt, wie das so üblich ist bei Jubiläen. Ja, wie sieht es denn so in 10 Jahren aus? Dann haben wir allerhand Branchenexperten befragt. Die Aussagen habe ich dann so zu 6 Thesen sind es im Heft. Ich habe es jetzt für das Heftgeflüster auf 5 nochmal verdichtet.
Jetzt zähl doch mal auf.
Ja, also
ja.
Nummer 1 ist, ohne KI geht quasi gar nichts mehr.
Mhm.
Da waren sich alle einig. KI war auch so das... der Begriff, der am häufigsten gefallen ist. Die zweite These war, dass Beratung sich noch mal ein bisschen ändern wird hin zur Champions League durch veränderte Kundenbewertung und so ein bisschen einen kulturellen Wandel.
Mhm.
Dann der Demografie ist der eigentliche Game Changer, ist Nummer 3. Nummer 4 ist, der Markt wird sich weiter konsolidieren, erheblich.
Mhm.
Und These 5, Versicherung wird Teil von Ökosystemen werden. Das waren so
genau
die 5 Thesen, die wir da aufgestellt haben.
Und tatsächlich, das anwesende Auditorium geht da zu großen Teilen mit. Ist jetzt
gut.
Also es muss man wirklich sagen, es war so schön, wie da die Meinungen prasselten und wie da wirklich viele, der größte Teil da wirklich mitgemacht hat und mal was erzählt hat und eine Meinung in den Saal gehauen hat. Und um das mal runterzubrechen, großer Teil drehte sich um die Frage Mensch oder Maschine. Ja, kann man über ChatGPT tatsächlich Versicherungen kaufen? Ups. Wer macht denn das? Dann war Generation Z nochmal ein Thema. Und wir hatten zwei junge Frauen tatsächlich dann auch da und die haben dann gesagt, das würde ich jetzt mal tatsächlich direkt wiedergeben. Die möchten schon Menschen, die informieren sich vorher über eine KI, über das Thema. Und dann überlegen sie sich Fragen und wenn der Makler die nicht beantworten kann, dann ist er nicht gut.
Und, ah ja.
Das ist so, ne? Und aber am Ende soll da immer noch der Mensch stehen. Und das war halt so die große, da haben wir auch nicht so richtig einen Konsens gefunden. Einige sagten dann wirklich in ferner Zukunft, in 20 Jahren oder so, da hast du dann wirklich komplette Maschinen als Berater, ne, und sowas alles. Ne?
Okay.
Dann kam auch die deutsche Mentalität auf den Tisch nach dem Motto, ChatGPT kann ja das nicht und kann ja das nicht, also sprich Dokumentation, Regularien und sowas alles.
Mhm.
Also kann es weg. So ist es kein Thema. Ne? Und dann brachte es einer noch auf den Punkt, ChatGPT kann 90% und 10% kann es nicht. Die Deutschen gucken sich die 10% an und dann schmeißen sie es weg.
Ja.
Das habe ich so gedacht, wow, stimmt so ein bisschen.
Hast du dich ein bisschen wiedererkannt wahrscheinlich, oder?
Ja,
schon?
Was?
Du schimpfst auch ganz gerne mal über die KI.
Ja, stimmt schon. Ich suche auch das Haar in der Suppe. Wenn ich schon keinen auf dem Kopf habe, dann wenigstens in der Suppe. Und Demografie war auch nochmal so ein Ding. Und da, das geht ja am Ende, ging ja alles Hand in Hand. Ne? Die KI entwickelt sich mit Wahnsinnsgeschwindigkeit weiter. Ne? Das ist hier nicht eine ansteigende Kurve, das ist fast eine senkrechte Kurve.
Mhm.
Und dann sagte dann einer, die Wirtschaft kann sich da echt warm anziehen und das Tempo ist einfach so hoch und später gibt es einfache Arbeit, gibt es nicht mehr. Also wer dann als Sachbearbeiter entlassen wird, der hat dann auch ein Problem, wirklich einen neuen Job zu finden, weil
okay.
Sachbearbeiter irgendwann nicht mehr gebraucht werden.
Mhm,
ja, weil das dann wirklich KIs machen. Das heißt, spezialisieren und den großen Unterschied, und da waren sich alle wirklich dann recht einig, macht am Ende noch die Empathie. Ne? Denn eine KI kann Gefühle nur simulieren und Mitgefühl.
Ja.
Und ein Mensch kann die aber haben. Und das ist immer noch der große Unterschied. Und,
okay.
Ne? Wir erinnern uns alle noch, wie der Terminator damals versucht hat zu lächeln.
Ja.
Zumindest im Extended Cut von Terminator 2. Und, oder der hat immer gefragt, warum weint ihr?
Ja.
Ne? Ja, wenn es weh tut. Und das hat er nicht verstanden. Und da bin ich eigentlich dann auch so ein bisschen Empathie, macht immer noch den großen Unterschied. Und jetzt ist nur noch ganz wichtig, die große Frage, das haben sich bestimmt alle da draußen an den Radiogeräten schon gefragt, wann ist das nächste Heftgeflüster?
Ja, und das wissen wir sogar schon.
Ja, eben. Und die Spannung ist nicht auszuhalten. Und hoffentlich
genau.
Dann mit Schmidolino
ja.
vorne mit
ja,
der Präsentation.
Genau, hoffentlich werde ich nicht wieder ausgerechnet dann krank, das wird ziemlich blöd.
Genau.
Genau, also eigentlich erscheint unser nächstes Heft am 15. April, aber weil wir da zum Großteil in der Redaktion auf einer anderen Veranstaltung sind, ziehen wir es vor auf den 14. April.
Ja. Mhm.
Genau. Und ich habe auch einen Link schon hinterlegt und bis der Podcast live geht morgen, ist hoffentlich dann schon alles aktualisiert, sodass man sich auch schon dafür anmelden kann.
Das macht irgendeine KI.
Genau. Also, 14. April.
Genau, und ich kann einfach nur bestätigen, das ist wirklich so ein Pfeffi-Ding. Ne? Also wir waren da, wir haben da wirklich gemütlich gesessen, diskutiert, dann kamen irgendwann die Pizzen rein.
Der eigentliche Star des Abends.
Der eigentliche Star des Abends waren, die, ich glaube 12 Pizzen hatten wir oder Pizza. Irgendwie so und wirklich ja, für jeden was dabei und die Getränke waren wunderbar gekühlt. alles ganz wunderbar.
Schön.
Und wer Lust hat, da bitte rein. Wir und haben hier ein bisschen Platz.
Und mitdiskutieren, genau.
Genau.
Supi,
dann
geht's jetzt noch schon wieder weiter mit dem gleichen Thema, aber dazu gleich mehr.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Ich habe es ja eben schon erwähnt, anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums in diesem Jahr haben wir Branchenexperten für unser Heft befragt, wie sie denn den Versicherungsmarkt in 10 Jahren sehen. Und auch Justus Lücke war darunter Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig. Mit ihm spreche ich jetzt über das Thema. Und auch dort wird es ein bisschen gehen um Sachen wie künstliche Intelligenz, Geschwindigkeit der Veränderung, Fachkräftemangel, Marktkonsolidierung und ob es Versicherungsmakler in 10 Jahren überhaupt noch geben wird. Hören wir mal rein. Hallo Justus und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist.
Schön, mal wieder dabei sein zu dürfen, Karin.
Ja, wir hatten ja, jetzt am Mittwoch ist unser Heft rausgekommen und da haben wir eine lange Strecke gehabt zum Thema 10 Jahre Pfefferminzjahr. Die GmbH feiert nämlich in diesem Jahr ihr 10-jähriges. Und unter anderem haben wir ein paar Glückwünsche und so eingesammelt. Aber ein großer Bestandteil dieser langen Strecke war auch, mal einen Blick in die nächsten 10 Jahre des Versicherungsmarktes zu werfen. Und was denn da so kommen könnte und welche Thesen es da so gibt. Und das Thema wollen wir jetzt noch mal ein bisschen aufgreifen mit dir, weil ich hatte dich nämlich für diese Strecke auch befragt und ich fand deine Antworten so interessant, dass ich dachte, darüber können wir im Podcast doch auch noch mal sprechen. Und deswegen bist du heute da.
Ja, da legst du die Latte jetzt natürlich ziemlich hoch.
Genau, nee, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch die Hörerinnen und Hörer sehr interessant finden. Da war nämlich ganz cooler Kram dabei. Also würde ich sagen, steigen wir doch einfach direkt ins Thema ein. Und reden darüber, was du denn glaubst, was denn in den nächsten 10 Jahren den Markt am stärksten verändern wird. Was wird da der größte Hebel sein?
Ja, also ich glaube, es sind insbesondere 2 Themen, wobei die meisten jetzt vielleicht denken werden, okay, das überrascht mich jetzt nicht total, aber ich glaube gerade in den Auswirkungen, was es dann bedeutet, wissen vielleicht alle noch nicht so ganz, was drauf zukommt. Das eine ist sehr platt die Demografie und da jetzt nicht primär auch auf der Kundenseite, sondern insbesondere auf der Fachkräfteseite. Das heißt, einfach durch den Brain Drain, wie es auf Neudeutsch heißt, den wir in den nächsten Jahren einfach durch den Renteneintritt der Babyboomer erwarten, haben wir einfach eine große Herausforderung, einfach auf die Prozesse auch fachlich, also in der Quantität und in der Qualität auch aufrechtzuerhalten. Also dieser Personalmangel, auch gerade im Fachkompetenzen, wird massiv sein. Und das wird einfach auch einen riesen Einfluss aufs operative Geschäft haben. Und andererseits, trotz sinkender Personalressourcen oder auch wegen sinkender Personalressourcen, steigt da einfach immer stärker der Kostendruck. Denn einfach sowohl von Compliance-Seite als auch von technologischer Seite steigen die Anforderungen so stark, die auch in erster Sekunde einfach auch höhere finanzielle Anforderungen haben, um einfach diese ganze Digitalisierung rund um KI und Co. dort auch einfach leisten zu können. Ich fand so ein Beispiel vor kurzem ganz schön, ich gestern gelesen hatte, dass irgendwie die 4 größten KI-Unternehmen quasi einmal den Staatshaushalt von Deutschland in Rechenzentren investieren wollen. Und das muss natürlich irgendwo auch bezahlt werden. Ja, das ist schon ein enormer Betrag, über den wir reden, in was so Google und Co. dort investieren wollen. Und das machen die natürlich auch nicht aus karitativen Zwecken. Die müssen damit natürlich auch das Geld finanzieren. Deshalb ist es auch erstmal ein Investmentthema. Und das wird einfach einen Riesendruck auf das Thema auch, wie sieht der Markt in 10 Jahren aus, auch ausüben.
Ja, also KI war auch in den Antworten, die ich da bekam, somit das Häufigste, was genannt wurde, dass das doch eine deutliche Rolle spielen wird in den nächsten 10 Jahren. Was glaubst du denn, welche Entwicklungen auch eher unterschätzt werden?
Ja, ich glaube, da sage ich immer, für mich habe ich dieses ganze Schlagwort organisationelle Resilienz oder Transformationsfähigkeit, die ich das sehe. Weil ich glaube, viele Menschen denken, Digitalisierung ist ein Projekt. Oder überhaupt diese Zukunftsfähigkeit ist ein Projekt. Das heißt, ich nehme mir jetzt ein Thema und dann bearbeite ich das und dann bin ich damit irgendwann fertig. Ich glaube, wir haben über die letzten Jahre einfach eine extreme Dynamik gesehen, also die Frequenz, in denen man auf Themen reagieren muss, sei es dann auf eine Ukraine-Krise aus gewissen Kontexten, sei es auf das Thema Corona, sei es auf KI, die Geschwindigkeit, die Technologie da jetzt mitbringen. Man muss halt sagen, es gab ja schon mal, ich nenne es ja immer KI 2.0, aber es gab ja schon IBM, Watson und Co. schon mal eine KI 1.0, wie ich es für mich immer nenne. Und da merkt man, dass einfach viele Organisationen gar nicht darauf ausgerichtet sind oder gar nicht so aufgestellt sind, um schnell auf solche Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und ich glaube, das wird unterschätzt, wie viel ich doch erstmal an meiner Organisation in Altdeutsch Aufbau, Ablauforganisation und Zusammenarbeit arbeiten muss, um dann auch diesen steigenden Anforderungen, sei es von rechtlicher Sicht, sei es von technologischer Sicht oder Seite, gerecht zu werden. Und das wird, glaube ich, viel zu sehr unterschätzt, dass immer, ja, ich nenne es so ein bisschen, klingt jetzt despektierlich, geflickschustert wird, aber dass natürlich die Einzelthemen immer getrieben werden, die werden auch immer durch die Organisation gebracht. Schon teilweise, da geht die Organisation dann nach manchen Themen dann schon auf dem Zahnfleisch. Und dass ich da einfach auch das ganze Miteinander, das ganze Setup transformativer gestalten muss. Und das wird noch an vielen Stellen viel zu sehr unterschätzt, was es eigentlich für die Organisation bedeutet. Das wird immer nur als ein Technologiethema gesehen oder um ein finanzielles Thema oder ein rechtliches Thema, aber nie ein oder zu wenig noch ein Organisationsthema.
Und das verbunden mit dem Fachkräftemangel, den du ja eben schon angesprochen hast, ist ja auch nochmal so ein Problem, weil irgendjemand muss ja auch diese Implementierung quasi vorantreiben. Und gute IT-Kräfte zum Beispiel sind ja nur noch nicht gerade einfach zu bekommen heutzutage. Vor allem, wenn das fortlaufend ist. Ne? Schwierig.
Ja, da haben wir auf jeden Fall eine gewisse Herausforderung dabei.
Ja. Maklerinnen und Makler, wird es die in 10 Jahren noch geben? Wird man die noch brauchen? Werden sie wichtiger sein als heute? Wie sieht da deine Prognose aus?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wichtiger oder unwichtiger. Sie werden mindestens genauso wichtig sein wie jetzt. Aber ihre Rolle wird sich aus meiner Sicht ein bisschen verändern.
Okay.
Also nicht, wie wichtig sie wird, sondern was für eine. Weil man merkt jetzt schon an vielen Stellen, dass gewisse Makler sich ja auf, sagen wir mal, komplexe Risiken oder schwierigere Themen konzentrieren, sei es beispielsweise das Thema gewerbliche Risiken, sei es biometrische Risiken, sei es Gesundheitsthemen und gewisse andere Themen, wie beispielsweise die Haftpflichtversicherung oder eine Reisekrankenversicherung einfach auch in digitale Prozesse auslagern, die selber sagen, das ist nicht notwendig, dass ich persönlich mit dir dort eine tiefe Risikoanalyse mache. Das ist einfach ein Nebenthema. Da kannst du dich selber schnell über eine digitale Abschlussstrecke klicken und dann hast du das automatisiert gemacht. Weil auch dort schlägt natürlich die Demografie zu. Das heißt, wir werden weniger Maklerinnen und Makler und generell Vermittler am Markt haben. Und die werden, trotz dessen, dass der Markt auch kleiner wird, einfach dadurch quasi noch weniger zeitperspektivisch, weil der Altbestand ja auch im Ruhestand, was einfach weiterlebt, nicht unbedingt kleiner wird gerade, weniger Zeit für die persönliche Beratung haben. Und deshalb müssen sie viele Schritte einfach auslagern. Deshalb wird diese Rolle viel stärker hin zu einer, ich nenne es mal, spezialisierten Risikoberatung gehen, als zu einer breiten Convenience-Abschlussberatung für die Privathaftpflichtversicherung oder ähnliches.
Okay. Siehst du auch so ein bisschen die Gefahr von unbetreuten Beständen dann in dem Zusammenhang? Dass durch diese.
Ja. Ja? Ja, das ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht, was wir auch, wenn wir jetzt mit vielen Maklern, aber auch mit vielen Versicherungsunternehmen diskutieren, aus meiner Sicht eins der wesentlichen Themen gerade, mit denen sich die Versicherungsbranche beschäftigt. Denn das ist ja nicht eine Zukunftsmusik, sondern das ist ja schon Fakt. Wenn man sich die Bestände anschaut, die über die Jahre gewachsen sind, insbesondere, sagen wir mal, in der Kompositversicherung, wo ja eigentlich auch nochmal mehr Bestandsbetreuung notwendig ist, sagen wir es mal so, als jetzt in der Lebensversicherung, auch wenn ich die auch nicht von der Hand weisen würde, dass auch eine gute BU regelmäßig mal über Nachversicherung und sowas beraten werden sollte. Mhm. Aber dass allein dort eher das Thema da eine gewisse, ich nenne es mal Sattheit da ist, aufgrund der Bestandsprovisionen und da einfach auch die Zeit fehlt, dort auch zu beraten. Wir sehen es jetzt viel, dass auch viele Versicherer versuchen, da zu reagieren, indem sie, sagen wir mal so, outbound Sales Center versuchen aufzubauen oder zu diskutieren. Oder auch das Thema rund um beispielsweise Loyago vom ehemaligen Clark-Gründer Marco Adelt, die sich ja genau auch auf dieses Thema fokussiert, die halt einfach versuchen, dann im Outsourcing-Kontext anzubieten, dass dort mithilfe von Technologie, aber auch von Menschen diese Bestände mit betreut werden. Das ist im Kontext einer Ausschließlichkeit noch etwas einfacher, weil da gibt es gewisse unbetreute, auch formal unbetreute Bestände. Und man hat einen gewisseren, besseren Zugriff, sagen wir es mal so, selbst auf die Ausschließlichkeitsvermittler und kann mit denen besser Verträge abschließen. Im Kontext Makler müsste diese Lösung dann eher halt von der anderen Seite kommen und nicht von der Versichererseite. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil eigentlich der Bedarf im Maklerbereich genauso besteht. Dort über technologische Tools, aber auch durch, nennen wir Backoffice-Telefonie, dort auch eine Vorselektion der Kunden beispielsweise zu machen, dass dann der Makler weiterhin mit den Kunden spricht, die auch wirklich einen Bedarf haben, wo sich was verändert hat und oder also Cross- und Upselling-Potenzial besteht und vielleicht dann die anderen Kunden, die dort vielleicht keinen akuten Bedarf haben, dann einfach über die technologische Lösung, über einen Risikofragebogen dort dann einfach auch mal grundversorgt werden, mal sozusagen, weil ohne Technologie wird das dann auch nicht mehr gehen.
Okay. Die Technologie setzt ja auch voraus, dass man eben das Geld hat, dort rein zu investieren. Jetzt kommen wir zum Stichwort Konsolidierung. Werden das denn alle so schaffen? Oder wird sich die Konsolidierung im Markt, die man ja jetzt schon tatsächlich sieht auf allen Ebenen, Versicherer, Maklerpools, Vermittler, wird sich das noch fortsetzen oder beschleunigen sogar?
Also ich bin der Meinung, dass es sich auf allen Ebenen fortsetzen wird. In manchen Bereichen auch noch beschleunigen. Ich meine, wir hatten ja auch schon gesagt, dass es vor die letzten Jahre sehr stark beispielsweise im Maklerbereich die Konsolidierung, wir sehen auch gerade mittelständische Sachgewerbemakler, dann auch sehr stark auf die Pools übergegangen ist, aber noch nicht ganz so stark, wie es vielleicht ein Gewerbemakler ist. Jetzt gerade sehen wir nochmal ein stärkeres Thema im Bereich der Assicuradeure. Das ist auch nicht neu, also die Konsolidierung in der Assicuradeurslandschaft war jetzt in den letzten Jahren auch schon da, aber da sehen wir jetzt aktuell zum Beispiel nochmal einen ziemlichen Drive dahinter, dass also auch der Maklermarkt versucht, noch stärker in die Gefilde sozusagen der Versicherungshäuser vorzudringen. Und da sehen wir das schon, dass aus unserer Sicht, ich sag mal, dem Thema Konsolidierung oder Kooperation, also es keine Alternative dazu gibt. Denn diese, wie du es angesprochen hast, die Investitionen, die du in die Technik heben musst oder erstmal reingeben musst, um überhaupt erstmal da mitspielen zu können. Die IT-Landschaften, die du dafür brauchst, die sind inzwischen so groß, dass du das auch nicht nur finanziell, sondern auch personell gar nicht stemmen kannst, weil du musst es ja trotzdem einführen, bearbeiten und sowas. Weshalb wir dort eigentlich sehen, entweder ja, Konsolidierung, das heißt, du verschmilzt das Unternehmen, oder Kooperation, du nutzt einfach die gleiche technologische Basis, aber baust die nicht mehr selber für dich. Das ist aus unserer Sicht eigentlich alternativlos, einen dieser Wege zu gehen. Und es muss natürlich jeder, gerade insbesondere Vermittler, Makler, dann auch für sich entscheiden, welchen Weg sie gehen. Aber einer von den Wegen muss es sein.
Okay, und siehst du da vielleicht auch negative Folgen für den Markt durch diese Konsolidierung? Oder ist das eigentlich lange überfällig, weil wir ja doch eine sehr große Vielfalt an Angeboten auch haben oder Anbietern haben?
Aha, auf allen Ebenen. Ja, also ich sag mal so, es ist schon Fluch und Segen in einem. Weil im Endeffekt ist das ja so eine Oligopol oder Monopol, auf das wir da vielleicht hinsteuern. Und ich glaube, solange es noch eine Mindestanzahl an Teilnehmern, ich sag mal 5 bis 10 in gewissen Marktsegmenten bleiben, gibt es, glaube ich, ausreichend Wettbewerb, dass es keine negativen Auswirkungen hat, egal für welche Seite der Märkte. Also es wäre, glaube ich, auch schlecht, wenn es nur 3 Versicherer gäbe, weil das dann auch für die Vermittler Herausforderungen hätte. Andererseits ist es, glaube ich, auch schlecht, wenn wir nur 3 Pools oder 2 Pools hätten, die den Privatkundenmarkt jetzt beispielsweise dominieren würden, weil wir dann auch für die Versichererseite sicherlich nicht die optimalen Konditionen und dann auch nicht unbedingt das beste Marktangebot für den Kunden hätten. Deshalb glaube ich schon, dass es eine gewisse Marktbereinigung sein würde, also da eine gewisse hohe Margen im Markt waren, die dadurch jetzt mal ein bisschen oder gewisse Ineffizienzen jetzt aufgedeckt werden, die es vorher gab, wo gewisse kleinere Kleinsteinheiten sicherlich nicht gewinnbringend irgendwie am Markt eigentlich oder tragfähig am Markt agieren können. Daher sehe ich das schon erstmal eine gewisse Marktbereinigung als durchaus für den Gesamtmarkt sinnvoll. Es darf nur nicht zu weit getrieben sein. Aktuell sehe ich das noch nicht, dass es in gewissen Bereichen da ein Risiko ist. Ich meine, wenn es dann auf solche Größen wie Aon, Willis Towers Watson und Co. geht, dann sind wir sogar im Kartellrecht da oder Wettbewerbsrecht. Da guckt dann sogar die Aufsichtsbehörde drauf, dass das jetzt keine marktbeherrschende Stellung dort eingenommen wird. Das sehe ich jetzt auch im Pool-Kontext, Assekurateurs-Kontext noch nicht. Aber man muss da schon vorsichtig sein. Aber aktuell sehe ich es primär eher positiv als negativ.
Okay. Wird sich denn auch das Kundenverhalten in irgendeiner Form verändern oder die Kundenerwartung an den Markt?
Ja, ich glaube, die verändern sich nicht so stark, wie wir vielleicht denken, dass sie es tut, weil sie schon seit gewissen Jahren diese Erwartungen haben, aber die Branche noch nicht so ganz bei denen angekommen ist an vielen Stellen. Ich meine, da ist viel Fortschritt dabei. Ich sage mal, das Thema Kundenportale beispielsweise ist ja jetzt eine Sache, die gibt es nicht erst seit 3 Jahren, die gibt es schon seit über 10 Jahren. So richtig zum Fliegen gekommen sind sie an vielen Stellen dann immer noch nicht. Aber wir sehen da beispielsweise eine Entwicklung, dass das immer stärker angenommen wird, auch dadurch, dass die Versicherer sich schon angeschaut haben, was haben denn Kunden für Erwartungen an digitale Services aus anderen Branchen? Weil im Endeffekt ist für die das Kundenportal beim Versicherer, da schauen sie nicht gerne so häufig rein wie in der Amazon-Konto, aber sie erwarten natürlich schon eine gewisse UX-UI-Convenience wie bei anderen Prozessen.
Ja,
und
ja.
Das wird einfach ganz klar sein, dass die Branche bei den Themen Service, Schadenabwicklung etc. pp., da wird der Kunde noch stärker als bisher eine voll digital asynchrone, digital unterstützten Service erwarten. Also da möchte er gar nicht zwangsläufig mit einem Menschen agieren müssen, sondern möchte er dann nachts um 3 das tun können, wenn er es möchte, aber auch wenn er möchte, natürlich auch einen Menschen anrufen. Das ist schon klar. Aber ich glaube, in der Hinsicht wird die Kundenerwartung nicht sein, dass glaube ich nicht beispielsweise, dass ein Kunde perspektivisch seine Lebenssituation von einer KI end-to-end analysiert haben möchte mit Empfehlung und Abschluss. Da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass selbst während Corona, wo gesagt wurde, es wird viel digital abgewickelt, weil ich mit Menschen nicht mehr agieren kann, dass da in den Zeiten von steigender Unsicherheit und hier Multikrisen oder wie auch immer man das nennen mag, wir eher die Tendenz sehen, dass der Mensch doch gerne von dem Menschen nochmal rückbestätigt haben möchte, dass es eine richtige Entscheidung ist. Das heißt, dieser Fokus Kundenerwartung auf emotionale Intelligenz, Einfühlungsvermögen und einfach auch Verständlichmachung von komplexen Sachverhalten, das doch schon auf dem persönlichen Gespräch immer noch fußt und beruht. Und daher, glaube ich, sind das die beiden Kernthemen, Service und Schadenabwicklung, die Erwartungen 100% digital und convenient und ansonsten eher das Thema emotionale Intelligenz, auch schwierige Sachverhalte einfach darstellen, das noch mehr an Bedeutung gewinnt. Deshalb sind das, glaube ich, so die wichtigen Dinge, auch wenn ich da mal sage, dass sie aktuell auch schon die Erwartungen eigentlich daran haben, als die Kunden da draußen.
Okay, also das wären so die Key Skills, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, des Branchenprofis der Zukunft eher sein. Emotionale Intelligenz und Einfühlungsvermögen. Mhm. Und auch ein bisschen leiten können, wahrscheinlich im Dickicht der verschiedenen Angebote. Wahrscheinlich hier gibt es ja auch ein bisschen Informationsüberfluss, wenn man bei allem dann eben die KI fragt. Erklär mir doch, wie eine Versicherung funktioniert. Dann brauchst du wahrscheinlich noch jemanden, der es dir dann aber an irgendeiner Stelle auch mal einordnet. So, mach jetzt das oder mach das.
So ein bisschen Lotse, wenn man so sagen will. Ja, ist ja immer die Frage, gehst bis zu Finanzfragen? Soweit weiß ich noch nicht, ob das dann eine Entwicklung ist, dass ich quasi nicht nur für die Versicherungsfragen, sondern generell so dieses, was ja auch sicher auf dem digitalen Wege, dieses Financial Home, ich sag mal ein menschliches Financial Home, der grundsätzlich um Finanzthemen dann eher berät. Das weiß ich nicht, ob dass die Versicherungsvermittler schaffen, aber das wäre natürlich auch so eine Entwicklungsperspektive, wenn man sehen könnte, dass man halt der persönliche Ansprechpartner ist und das ist halt wirklich der persönliche und menschliche Ansprechpartner für die Themen. Gewisse Themen sicherlich auch in die Technik ausgelagert werden, aber gerade bei Fragestellungen und Entscheidungen mit potenziell großer Tragweite, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung und Co., glaube ich noch nicht, dass der Kunde sich abschließend auf eine KI beispielsweise verlassen wird, sondern da schon gerne noch mit einem vermeintlichen oder tatsächlichen Profi dann auch drüber sprechen möchte.
Okay, das sind ja schon mal gute Nachrichten. Glaubst du denn auch, dass irgendwelche Geschäftsmodelle komplett neu entstehen werden, die wir heute vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, groß?
Also
die Glaskugel.
Ja, ich glaube nicht. Also es ist immer die Frage, wie tief man sich damit schon auseinandergesetzt hat. Also ich sehe jetzt noch nichts, was ich noch nicht am Markt sehe. Ich sehe aber schon, dass gewisse Themen an Bedeutung gewinnen und schon seit ein paar Jahren beschäftigen uns mit diesem Schlagwort Embedded Insurance, also gerade Integration von Versicherungsschutz in bestehende Produkte. Da wird man halt nur Trittbrettfahrer, sagen wir es mal, mit anderen Produkten. Aber für mich wird das immer wichtiger, denn ich habe die Hypothese, dass es eine relevante Anzahl an Menschen da draußen geben wird, die keinen Fuß mehr in, auch nicht virtuell, in das Büro eines Maklers oder Vermittlers oder Ausschließlichkeitsagenten setzen wird.
Okay.
Aus welchen Gründen auch immer. Und da weiß, ist es mir lieber, die haben dann über Produkte wenigstens eine gewisse Grundabsicherung oder gewisse Ausschnittsdeckung, als sie haben gar keine. Und deshalb glaube ich schon, dass wenn es auch wirklich mit in dem Produkt sinnvoll integriert ist, nicht nur ein reines Add-on, dann da das schon einen Mehrwert bieten wird. Also dieses Thema Embedded Insurance dort dann zu integrieren, kleiner Exkurs, hat natürlich auch seine Herausforderungen, gerade wenn man für die Versicherer spricht. Es gab gerade das Beispiel Fressnapf als größte Tierhandelskette oder Tierzubehör, Tiernahrungskette in Europa, hatte ja mit Petrolo, einem Startup-Tochter der Zürich, das Thema Embedded Insurance Tierkranken aufgebaut, dass man also in den Filialen Tierkrankenversicherung bauen konnte. Und da war dann quasi das unter dem ganzen Fressnapf-Logo und Petrolo Zürich war dann der Versicherungslieferant. Und die haben sich jetzt nach, ich glaube, 2-3 Jahren für einen Wechsel entschieden. Ich glaube, sind zu Agila gegangen, haben gesagt, na gut, wir tauschen quasi den Versicherer dahinter aus. Man wird dann halt austauschbarer. Aber für den Kunden, der eigentlich sagt, na, ich möchte jetzt mein Tier rundum versorgen, der denkt halt vielleicht nicht dran, sondern geht dann natürlich dahin, wo er sein Tier erstmal umsorgt. Das heißt, er kauft Futter, er geht zum Tierarzt. Und wenn man dort dann schafft, darüber ihm dann auch das Thema Versicherung mitzuvermitteln und nahezubringen, wird, glaube ich, immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gegenüber dem jetzt schon, jetzt ist margentechnisch schon eine Herausforderung, aber ich glaube, das wird immer wichtiger werden.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wir sind gespannt, was die nächsten 10 Jahre noch bringt. Das soll es erstmal gewesen sein für uns heute. Sehr interessant, was du da so erzählt hast und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
Danke dir.
Die News der Woche.
Eigentlich soll die angedachte Pflegereform unter anderem die jüngeren Generationen entlasten. Doch eine aktuelle Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der PKV, kurz WIP, zeigt, dass die geplanten Maßnahmen eher das Gegenteil bewirken könnten. Konkret geht es um die Dynamisierung der ambulanten Leistungen und die Einführung eines Sockel-Spitze-Tauschs. Mit diesem Pflegedeckel sollen die Eigenanteile in der stationären Versorgung begrenzt werden, so der Ansatz der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die sich Gedanken zu Reformmaßnahmen gemacht hat.
Was würde das für Beitragszahler bedeuten? Das WIP hat das für verschiedene Szenarien bis zum Jahr 2040 mal ausgerechnet. Wenn sich die Politik für eine Variante mit einem stationären Pflegedeckel von monatlich anfänglich 1.200 Euro plus ambulanter Inflationsdynamisierung entscheiden würde, entstünde bis 2040 eine zusätzliche Last von knapp 102 Milliarden Euro. Ein Pflegedeckel von 1.000 Euro monatlich würde den Beitrag auf fast 138 Milliarden Euro steigen lassen.
Schöne Aussichten. Mit der Pflegereform droht nach dem Rentenpaket der nächste Generationenkonflikt, sagt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuter. Leistungsausweitungen würden die Beitragszahler, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber, massiv überfordern, warnt er. Selbst die vermeintlich moderate Variante führt bis 2040 zu zusätzlichen Belastungen in dreistelliger Milliardenhöhe. Das schadet dem Wirtschaftsstandort.
Viele Haus- und Wohnungsbesitzer haben ihre Immobilien nicht gegen die Folgen von Extremwetterereignissen geschützt. Und so fühlt sich jeder fünfte Deutsche auch nicht gut vorbereitet auf Naturgefahren wie Starkregen oder Hochwasser. 40% sehen sich gut vorbereitet. Das zeigt der AXA Präventionsreport.
Ein Faktor, der hierbei eine Rolle spielt: jeder zweite Befragte hält Schäden durch Hochwasser oder Starkregen in den kommenden 10 Jahren für unwahrscheinlich. Auch unter Immobilienbesitzern glauben das 47%. Entsprechend gering ist folglich die Bereitschaft, in Prävention zu investieren. 54% der Eigentümer stimmen der Aussage zu, dass das Risiko von Schäden durch Naturgefahren zu gering sei, um dafür gezielt in Umbaumaßnahmen zu investieren.
Wir dürfen uns von einem vergleichsweise ruhigen Jahr 2025 nicht täuschen lassen, sagt Marc-Daniel Zimmermann, Vorstand Sachversicherung bei AXA Deutschland. Und weiter? Extremwetterereignisse bleiben ein reales Risiko. Und sie kommen meist plötzlich und überraschend für die Menschen. Prävention entscheidet darüber, ob Starkregen und Hochwasser zu einem beherrschbaren Ereignis werden oder existenzielle Folgen haben.
Kein Aufatmen für Autobesitzer. 83% sind von Preiserhöhungen bei ihrer Kfz-Versicherung betroffen. Bäm. Dabei erhielten 60% eine höhere Rechnung. Für 22% blieb der Beitrag zwar gleich, höhere Schadensfreiheitsklassen hätten die Prämie aber eigentlich mindern müssen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox. Nur bei 11% ist der Beitrag übrigens günstiger geworden.
Die Kfz-Versicherer beklagen die weiterhin steigenden Ersatzteil- und Reparaturkosten, sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer Verivox Versicherungsvergleich. Dennoch haben die letzten Preiserhöhungsrunden die Budgets der Autoversicherer entlastet. Viele Anbieter treten wieder mit günstigen Preisen in den Wettbewerb um neue Kunden ein. Im Januar 2025 gaben noch 66% der Autobesitzer an, ihre Prämie habe sich in der vorherigen Abrechnungsperiode erhöht. Das sind rund 5,3 Prozentpunkte mehr als in diesem Jahr.
Insbesondere in der Vollkaskoversicherung klettern die Preise. 65% der Vollkaskoversicherten erhielten mit der letzten Beitragsrechnung eine Preiserhöhung. Für 20% blieb der Beitrag unverändert. Unter den Autobesitzern mit Haftpflichtversicherungen geben 52% an, eine Preiserhöhung erhalten zu haben. Bei 30% änderte sich der Beitrag nicht.
Die aktuellen Zahlen des Investmentverbands BVI belegen einmal mehr, wie flott der ETF-Zug in Deutschland rollt. Zunächst zum Gesamtbild. 2025 war ein starkes Jahr. Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021 und verwaltet mit über 4.850 Milliarden Euro ein Rekordvermögen, sagt BVI-Präsident Matthias Liermann.
Insgesamt, und jetzt kommen noch ein paar Zahlen mehr, aber die sind hoch, insgesamt flossen Investmentfonds netto rund 154 Milliarden Euro zu. Offene Publikumsfonds, also die für Privatanleger, griffen davon 86 Milliarden Euro ab. Das ist mehr als die Hälfte. Und davon wiederum gingen 57 Milliarden Euro an Aktien- und Renten-ETFs. Damit sorgten ETFs für 2/3 aller Zuflüsse in Publikumsfonds.
Das ist zunächst eine gute Nachricht. Schließlich kommt der Investmentbranche viel frisches Geld ins Haus. Doch der hohe ETF-Anteil sorgt dafür, dass es recht margenarm ist. Heißt, die Fondsanbieter verdienen daran nicht sonderlich viel.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.